Einen schönen guten Morgen. Ja, ich darf weitermachen mit der Predigtreihe über den zweiten Thessalonicher Brief. Und wir kommen zum dritten Abschnitt. Den Abschnitt, den sehen wir schon da. Zweiter Thessalonicher, erstes Kapitel 7b bis 12. Und ich lese jetzt einmal den Text. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tage, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache, und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Soweit dieser Textabschnitt nach der Schlachterübersetzung. Ja, und Herr Jesus, ich möchte danken, dass du ja das lebendige Wort bist, das menschgewordene lebendige Wort, das wir auch hier jetzt lesen. Und ich möchte auch bitten, Herr, dass du uns dieses Wort lebendig machst, damit es in unsere Herzen eindringt und damit wir erkennen können, was du uns mit diesem Text sagen möchtest. Amen. Also, ich habe mich gefragt, was will Gott mit, oder was will Paulus oder Gott durch Paulus mit diesen Zeilen den Thessalonichern überhaupt sagen, die wir ja gelesen haben. Und wir wissen, dass die Thessalonicher, das wissen wir vom ersten Brief ja auch schon, unter Verfolgung und Bedrängnis gelitten haben. Im ersten Brief gedenkt nun Paulus an ihr Werk im Glauben, ihre Bemühungen in der Liebe und ihr standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Ausharren, weil sie das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen haben. Bedrängnis von Anfang an. Bedrängnis, seit die Gemeinde gegründet worden ist. Und das kann schon manchmal entmutigen und einem die Hoffnung rauben. Und auch im zweiten Brief, um den es ja auch heute geht, um diesen zweiten Brief lobt er ihr Ausharren und ihre Glaubenstreue in all diesen Verfolgungen und all diesen Bedrängnissen. Und diese Bedrängnis wurde ja schon im ersten Brief vorausgesagt. Da heißt es im dritten Kapitel, Vers 4, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Also Bedrängnis und Verfolgung, das war der tägliche Begleiter der gläubigen Thessalonicher, dieser Geschwister aus Thessalonich. Und vielleicht hat so mancher in dieser Hoffnung des Ausharren, ist er zum Straucheln gekommen, am Zweifeln, am Verzweifeln in diesen Bedrängnissen. Und vielleicht war mancher betrügt, dass er sich gefragt hat, jetzt haben wir uns bekehrt zum lebendigen Gott, von den Götzen zum lebendigen Gott, und jetzt geht es uns schlecht. Und die, die uns da bedrängen, die uns das Leben schwer machen, denen geht's gut. Ja, wo ist denn da Gottes Gerechtigkeit? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Das ist ja die Frage. Und es gibt genug Geschwister, denen geht es auf dieser Welt genauso, dass sie vielleicht fragen, wo ist nur Gottes Gerechtigkeit, wenn sie bedrängt und verfolgt werden? Wir erleben nun keine solche Verfolgung, wo uns nach dem Leben getrachtet wird. Wir erleben ganz andere Bedrängnisse, ganz andere Nöte. Aber vielleicht hat auch schon der eine oder der andere gefragt, wenn er so in die Welt hinausschaut, wo ist nur Gottes Gerechtigkeit in dieser ungerechten Welt? Und wann endlich richtet Gott seine Gerechtigkeit auf? Wann werden diese Bedränger gerichtet? Wann erleben wir diese Gerechtigkeit? Wann nur? Und so sind wir eigentlich jetzt beim heutigen Text. Nein, falsch. Die Zeit des gerechten Gerichtes Gottes beginnt bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Es ist eine Tatsache, eine bezeugte Tatsache, dass Jesus nach seinem Wirken auf dieser Erde in den Himmel aufgefahren ist. Das bestätigen einige Zeugen. Und es ist genauso eine Tatsache, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. So wie er aufgefahren ist und die Erde verlassen hat, damals am Ölberg, so wird er zurückkommen. Und alle werden ihn sehen, alle. Und im ersten Brief zum Beispiel schreibt Paulus sogar 3,13, ich lese einmal diesen Text, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Jesus kommt zurück mit all seinen Heiligen. Das ist seine erlöste Braut, das ist die Gemeinde. Das sind die Thessalonicher, genauso wie wir. Nur in diesem Abschnitt geht es nicht um das. Darum sind sie nicht erwähnt. Jesus ist auf alle Fälle als Retter aufgefahren und er wird als Richter wiederkommen. Für die Vergeltung und die Vergeltung der Gottlosen und diese endgültige Ruhe für die Gläubigen, die gehören zusammen, gerade bei dieser Wiederkunft des Herrn. Und wie kommt er? Im flammenden Feuer. Im flammenden Feuer, das kann nun ein Symbol sein seiner Herrlichkeit und seiner Macht, aber in diesem Falle würde ich eher sagen, es ist ein Zeichen seines Gerichtes. Johannes der Täufer hat er das schon erwähnt, als er Jesus sah. Er sagte ja, siehe das Lamm Gottes. Und weiter sagt er, dieser wird euch in Heiligem Geist und in Feuer taufen. Heiliger Geist bei der Wiedergeburt, wenn der Gläubige von Neuem geboren wird, eine neue Schöpfung wird, genauso wie es Jesus dem Nikodemus erklärt hat im Johannesevangelium, hineingetauft in den Heiligen Geist. Aber auch alle, die diesem Evangelium nicht glauben, die werden auch in das Feuer getauft, in das Feuer des Gerichtes. Also dieses flammende Feuer zeigt seine Herrlichkeit als gerechter Richter. Als gerechter Richter, wenn er Vergeltung üben wird über an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Es gab ja in der Vergangenheit immer schon viele Menschen, die das Evangelium nicht hören konnten. Zum Beispiel vor Christi Geburt oder vor dem Wirken Jesus war es nicht möglich. Aber es gibt auch Menschen in fernen Ländern und Kontinenten, die gestorben sind, obwohl sie das Evangelium nicht hören konnten. Das Evangelium hat sie noch nicht erreicht. Und da sagt ja Paulus im Römer über Gott, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Römer 1,20. Also an der sichtbaren Schöpfung ist der unsichtbare Gott erkennbar. Und im Gewissen des Menschen offenbart er sich ebenfalls. Dort offenbart sich der Schöpfergott. Und viele erkennen das nicht an. Sie glauben lieber an den Urknall oder an den Zufall oder an die Evolution. Oder sie machen sich selbst einen Gott, einen Götzen nach ihren Vorstellungen. Sie anerkennen Gott nicht. Und da sagt Paulus, diese sind nicht entschuldbar. Diese sind nicht entschuldbar. Und weiter schreibt er, diejenigen, die dem Evangelium unseres Herrn nicht gehorsam sind, die das Evangelium gehört haben, vernommen haben und trotzdem für sich ablehnen. Und es geht hier ja nicht nur um den Glauben, dem Evangelium zu glauben, sondern es geht auch dem Evangelium zu gehorchen. Das heißt, alle, die das Evangelium gehört haben, nicht annehmen, auch diese sind nicht entschuldbar. Sie haben Jesus nicht anerkannt. Sie haben ihm nicht gehorcht. Gott kann sie nicht entschuldigen. Sie werden Strafe erleiden, weil Gott diese Menschen nicht entschuldigen kann oder entschulden kann. Warum? Weil sie denjenigen, der ja ihre Schuld getragen hat, Jesus Christus ans Kreuz auf sich genommen hat, dass sie den ablehnen. Also müssen sie die Strafe dieser Schuld selbst tragen. Und die Strafe für die Sünde und für die Schuld ist der Tod. Das heißt ewiges Getrenntsein von Gott. Vielleicht können wir uns das vorstellen, was es heißt, ewig getrennt sein. Weil ja oft geht es mir auch so, dass ich in den Problemen momentan Gott nicht mehr sehe. Ich sehe Jesus nicht mehr. Der Berg der Umstände, der Nöte ist vielleicht so groß, dass dahinter ist Gott für mich momentan dann nicht mehr erkennbar und ich verliere ihn aus den Augen. Aber das ist nur zeitlich begrenzt. Er ist trotzdem da. Er ist trotzdem da, auch wenn ich in die falsche Richtung schaue. Er ist trotzdem da. Aber in diesem Falle ist es ein ewiges Getrenntsein von Gott. Aber ein Mensch, der nicht von Gottes Geist angerührt ist, der kann das jetzt vielleicht gar nicht nachvollziehen und verstehen. Sie leben ohne Gott doch eigentlich ganz gut. Sie meinen es zumindest. Und Gott muss diejenigen strafen, sonst wäre er nicht gerecht. Und die Vorstellung, dass ein Gott der Liebe, und das werden wir alle bestätigen, Gott ist Liebe. Aber die Vorstellung, dass ein Gott der Liebe eben nicht strafen dürfe, ist unsinnig. Denn Gott ist gerecht und heilig. Gott ist ein Gott der Liebe, aber gleichzeitig auch ein Gott des Zorns. Eben Richter und Ritter. Und wir dürfen dankbar sein, dass er uns befreit hat von diesem Zorn Gottes. Dass er uns frei gemacht hat. Es heißt ja auch im Hebräerbrief, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, als Unerlöster in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wie glücklich dürfen doch die Thessalonicher sein und auch wir. Wir sitzen ja mit den Thessalonichern, die wir ja gar nicht kennen, im selben Boot, in derselben Arche praktisch. Dieses Rettungsangebot, die Thessalonicher angenommen haben und wir angenommen haben, wir, die dem Evangelium gehorsam sind. Für sie, für die Thessalonicher und auch für uns gilt ja das, was eigentlich Jesaja schon viele hundert Jahre vorher prophezeit hat. Dort hat er gesagt, die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt nicht, wir werden Strafe leiden, sondern die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus Christus, damit wir Frieden haben. Ist das nicht tröstlich? Ist das nicht hoffnungsvoll? Die Ungehorsamen werden Strafe erleiden, Und unsere Strafe und die der gläubigen Thessaloniker, die liegt auf ihm, auf Jesus. Er hat sie stellvertretend für uns übernommen, durch schreckliches Leiden auf sich genommen. Und wie sieht es diese Strafe aus? Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wir haben beim letzten Hauskreis 1. Korinther 13 gelesen, das ganz bekannte Hohenlied der Liebe. Und dort steht im 12. Vers: Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Erkenntnis ist stückweise. Wie ein Spiegel, wie ein Rätsel. Und manchmal verstehen wir irgendetwas nicht. Wir verstehen das Handeln Gottes nicht, weil wir uns etwas anderes vorstellen. Auf alle Fälle, unsere Erkenntnis ist immer stückweise. Aber es kommt ein Augenblick, da wird diese Erkenntnis vollendet, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die gläubigen Thessalonicher und genauso wie wir werden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Und alle Geschwister auf dieser Welt, alle, die momentan auch Verfolgung und Bedrängnis erleiden, werden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Auch das ist ein großer Trost und eine große Hoffnung. Trost und Hoffnung für die Thessalonicher, Trost und Hoffnung für jeden Christen auf dieser Welt, die um des Glaubens willen bedrängt werden. Aber zu denen, sagt er, die dem Evangelium nicht gehorchen, zu denen sagt er: hinweg mit euch. Ich habe euch nicht erkannt. Weg vom Angesicht des Herrn. Getrennt sein von Gott. Keine Chance mehr zur Umkehr zu haben. Das ist doch eigentlich hart. Eigentlich brutal hart. Aber es ist Gottes Gerechtigkeit. Er bietet jetzt jedem die Chance an, um umzukehren. Er bietet jetzt jedem seine Liebe und seine Gnade an. Darum heißt es auch heute: wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Aber übrigens, Verderben, ewiges Verderben, das heißt nicht Vernichtung oder Auslöschen der Existenz. Es bedeutet ewiger Verlust des Wohlergehens Gottes. Es bedeutet ewiger Verlust des Lichtes Gottes. Also ewige Finsternis. Und das muss furchtbar sein. Das muss furchtbar sein. Wann geschieht das? An jenem Tage, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, und bewundert in denen, die glauben. In denen, die er erlöst hat, die er erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. In denen wird er verherrlicht. Und es wird für alle Menschen sichtbar, für alle Menschen wird es sichtbar, dass zum Beispiel die Thessalonicher recht hatten, dass sie dem Evangelium glaubten und gehorchten. Seine unvergleichliche Gnade, Macht und Stärke wird sichtbar einmal für alle. Denn es heißt auch: in seinem Namen Jesu werden sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle müssen das anerkennen. Gott hat Recht. Aber dieses Anerkennen ist zu spät dann. Es gibt also keine Allversöhnung, dass man noch umkehren kann, wenn Jesus gekommen ist. Gott hat Recht. Das müssen alle erkennen. Das gilt natürlich für die, die in seine Ruhe eingehen, sowieso. Wir sagen ja jetzt schon, Gott hat Recht. Sein Wort ist sein Wort, sein lebendiges Wort. Wir bestätigen das auch selbst durch unseren Glauben. Gott hat Recht. Aber es gilt auch für die, denen mit Bedrängnis vergolten wird. Auch sie müssen anerkennen, dass Gott Recht hat. Und jetzt betet Paulus: Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefalle der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Wir können uns nicht selbst berufen. Wir können uns auch nicht selbst würdig machen. Wir können auch nicht unseren Glauben pushen. Gott ist es, der alles zur Erfüllung bringt. Bei den Thessalonichern genauso bei uns. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist der Anfänger und Vollender unserer Berufung. Er ist der Anfänger unseres Glaubens und er ist der Anfänger und Vollender unserer Heiligung. Alles kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Und warum kommt alles von ihm? Warum muss alles von ihm kommen? Warum muss jetzt alles von ihm kommen? Und das sagt der Vers 12, sagt das ganz deutlich, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes, des Herrn Jesus Christus. Er ist alles in allem. Und dieser Ausblick auf sein Wiederkommen und auf sein gerechtes Gericht, gerade für die, die Unrecht erleben, die verfolgt werden, die bedrängt werden, für sie soll es tröstlich sein und soll sie ermutigen, auszuharren. Auszuharren in der Verfolgung und auszuharren in der Bedrängnis. Und auch wir werden ja aufgefordert, auszuharren, dran zu bleiben, festzuhalten an dem, der uns festhält. Nun, was die Thessalonicher und wir brauchen, und das brauchen alle Geschwister auf dieser Welt, das ist Geduld. Und was Jakobus jetzt schreibt in seinem Brief, das könnte er genauso den Thessalonichern schreiben. Das ist allgemeingültig. Jakobus schreibt im 5. Kapitel, Verse 7 und 8, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Das gilt für die Thessalonicher, das gilt für uns, das gilt für jeden gläubigen Mensch. Geduldig zu warten und die Herzen zu stärken, gegenseitig, bis der Herr wiederkommt. Und so soll dieser Blick auf sein Wiederkommen, auf sein gerechtes Gericht, und Paulus schreibt einmal dem Timotheus, dass auf alle die Krone der Gerechtigkeit wartet, die seine Erscheinung lieb haben, also sein Wiederkommen auf darauf warten. So soll dieser Blick auf sein gerechtes Gericht ermutigen, standhaft zu bleiben, auszuharren und geduldig zu sein. Wenn es auch nicht immer leicht ist und manchmal sogar vielleicht schwierig für uns, für die Thessalonicher auch, trotzdem auszuharren. Denn unser Erbe ist im Himmel aufbewahrt. Und darauf dürfen wir uns freuen, in Verfolgung, in Bedrängnis, in Schwierigkeiten oder Nöten. Darauf dürfen wir uns freuen. Amen.